Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Klimadiskussion ist um eine Variante reicher. Das Wachstum der Weltbevölkerung drohe, alle Anstrengungen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes zu torpedieren. Immer mehr Menschen erzeugten schließlich auch immer mehr Treibhausgase. Wir gehen in dieser Sendung der Frage nach, was es damit auf sich hat, und berichten außerdem über die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien, über Ökolandbau in Ägypten und über Vorsorgekuchen. Im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, wie Sie Bier selber brauen können. Doch zunächst zur neu entbrannten Debatte um Fleischpreise und Tierwohl. Rund 60 Kilogramm Fleisch isst jeder in Deutschland im Schnitt pro Jahr. Ernährungsexperten raten hier schon lange zur Mäßigung. Hoher Fleischkonsum ist nicht gut für die Gesundheit. Doch Fleisch ist sehr billig. Supermärkte und Discounter unterbieten sich mit Sonderangeboten, bei denen man sich fragt, wie die Preise die Kosten decken können. Jetzt haben die agrarpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen eine Forderung des Tierschutzbundes nach Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch aufgegriffen. Auf Fleisch gilt bisher der ermäßigte Satz von 7%. Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Wie begründen denn Rainer Spiering und Friedrich Ostendorf ihren Vorstoß?
Ja, Georg Ehring, Sie haben ja den Tierschutzbund schon erwähnt. Dem geht das bislang geltende freiwillige Tierschutzlabel einfach nicht weit genug. Und deshalb kam ja von dort der Vorstoß, eine Fleischsteuer eben zur Finanzierung einer besseren Tierhaltung einzuführen. Und mit den Mehreinnahmen sollten eben der tiergerechte Umbau der Ställe finanziert werden. Und genau dem schließen sich jetzt die agrarpolitischen Sprecher der Grünen und der SPD an. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorf, sagte, es sei eben nicht mehr zu erklären, warum Fleisch beispielsweise mit 7% besteuert werde und Hafermilch mit 19%. Und klar ist, dass eben die zusätzlichen Einnahmen zum Wohl der Tiere finanziert werden sollten. Das sieht auch SPD-Mann Rainer Spiering so. Denn neben den Verbrauchern müssten auch die Fleischproduzenten und der Lebensmittelhandel ihren Beitrag für die nachhaltige Nutztierleistung leisten. Es geht um 5 Milliarden Euro. Und klar wäre natürlich, dass diese Mittel zweckgebunden werden müssten, so Spiering heute in Welt-TV.
Wenn man was erreichen will, muss man tatsächlich zweckgebunden versuchen, eine Finanzierung zu schaffen. Und wenn man sich dann darauf einigt, zu sagen, so in den Haushaltsberatungen kommen wir überein, eine bestimmte Menge Geldes für Tierschutz, Tierwohlmaßnahmen auszugeben, dann wird das Geld auch entsprechend zweckgebunden ausgegeben. Das ist dann im Haushalt festgelegt und da kann man dann auch nicht mehr dran rumrütteln.
Da sind wir nämlich bei einem grundsätzlichen Problem dieser Frage. Die Mehrwertsteuer sind ja allgemeine Einnahmen, die also für den Haushalt insgesamt zur Verfügung stehen würden. Und wenn die Forderung da im Raum steht, dass es eben um das Tierwohl geht, dann müsste man diese Mittel oder die Summen dafür eben verbindlich festschreiben.
Gibt es denn schon Reaktionen auf den Vorschlag?
Naja, die sind natürlich vielfältig. Der agrarpolitische Sprecher der CDU lehnt den Vorstoß zwar nicht ab, aber auch er machte deutlich, dass die Mehreinnahmen zwingend den Tierhaltern zugutekommen müssen, um eben den artgerechten Ausbau der Ställe zu finanzieren. Und das fordert auch der Deutsche Bauernverband, dessen Generalsekretär Bernhard Grüsken erklärte, nicht der Fiskus, sondern die Landwirte brauchen die Mittel, um die Unterstützung für eine Weiterentwicklung bei der Tierhaltung zu gewährleisten. Und da beim Bauernverband wird auch die Gefahr von Ausweichreaktionen gesehen. Also beispielsweise, dass sich der Handel preisgünstig aus anderen EU-Ländern mit niedrigeren Tierwohlstandards versorgen könnte. Und deshalb möchte man gerade da auch eine flächendeckende und verbindliche Kennzeichnung der Haltungsformen, damit es auch wirklich um artgerechte Tierhaltung geht, was denn für den Verbraucher am Ende auch erkennbar sein sollte, wenn er mehr bezahlt.
Wie steht es denn um die Chancen auf Umsetzung des Vorschlages?
Na, da können wir mal gespannt sein. In einer guten halben Stunde ist Agrarministerin Julia Klöckner bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Bislang gibt es da noch wenig Reaktionen. Allerdings, man hat bei allen Regierungsfraktionen deutlich hören können, dass zumindest die agrarpolitischen Sprecher sich das durchaus vorstellen könnte. Ob die Ministerin das so sieht, das werden wir dann abwarten müssen. Das hören wir dann später am Nachmittag im Programm. Aber die Debatte hat erst einmal begonnen. Und es könnte durchaus sein, dass das ein Instrument sein könnte, um das Tierwohl in Deutschland stärker zu fördern, wenn man sich dazu durchringt, diese Mittel wirklich zweckgebunden einzusetzen.
Volker Findhammer war das aus Berlin. Herzlichen Dank. Wir werden immer mehr und das ist ein Problem. Die Bevölkerung der Welt wächst und wächst. Derzeit leben vermutlich deutlich mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Ressourcen werden knapp, denn die große Zahl von Menschen will sich ernähren und auch darüber hinaus Wohlstand genießen. Was das für den Klimaschutz heißt, darüber wird in diesen Tagen diskutiert. Sind vielleicht alle Bemühungen um eine Verringerung des CO2-Ausstoßes vergeblich, wenn die Zahl der Menschen weiter so wächst? Das ist die Frage. Zu dieser Debatte wollen wir einen Beitrag leisten. Adolf Kloke-Leff ist Chef von SDSN Deutschland. Das ist ein Netzwerk zur Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung, zu denen der Klimaschutz genauso gehört wie die Beseitigung von Hunger und Armut. Ich habe kurz vor dieser Sendung mit Adolf Kloke-Leff gesprochen und ihn gefragt, was das Wachstum der Bevölkerung vor allem in Afrika für den weltweiten CO2-Ausstoß bedeutet.
Relativ wenig. Wir wissen, dass der weltweite Ausstoß von Emissionen zwischen dem 19. Jahrhundert und heute sich um den Faktor 100 erhöht hat, während die Weltbevölkerung sich in der Zeit, sagen wir mal, vervierfacht hat. Afrika trägt heute zu den aktuellen weltweiten Emissionen gerade mal 4% bei und die Pro-Kopf-Emissionen in Afrika liegen in der Regel unter einer Tonne pro Kopf. Das ist ein Zehntel von dem, was wir in Europa haben, oder einem Zwanzigstel von dem, was wir in den nordamerikanischen Staaten haben.
Das heißt, wenn die Zahl der Menschen in Afrika zum Beispiel oder auch in manchen Ländern Asiens oder Lateinamerikas deutlich wächst, dann heißt das für das Klima nicht sehr viel.
Es heißt zunächst mal nicht sehr viel. Entscheidend ist tatsächlich der Lebensstil, der sich da entwickelt. Und insofern ist Entwicklung die Lösung, sowohl für das Thema Klima wie auch für das Thema Bevölkerung. Wir wissen, dass wenn die Menschen bessere Aussichten auf Bildung haben, bessere Aussichten auf Jobs haben, die Zahl der Kinder nachlässt. Mhm. Wir wissen, dass Frauen, die 6 Jahre zur Schule gehen, nur halb so viel oder ein Drittel so viel Kinder bekommen, wie Frauen, die nur 1 oder 2 Jahre zur Schule gehen.
Wenn wir jetzt gesehen haben, dass Afrika und arme Länder in anderen Regionen gar nicht so viel zur Erderwärmung beitragen. Wie sieht es denn in den Regionen aus, die heute viel CO2 ausstoßen? Gibt es da auch das Problem des Bevölkerungswachstums?
Kaum. Nehmen wir mal China als den weltweit größten Emittenten von CO2. China hat eine heute mehr oder weniger stabile Bevölkerungszahl. Und trotzdem explodieren die CO2-Emissionen unverändert. Chinas Bevölkerung wird sich nach einigen Prognosen in den nächsten Jahren vermutlich deutlich reduzieren. Man spricht davon, dass die bis zum Ende des Jahrhunderts durchaus bei 500 bis 600 Millionen liegen könnte, also die Hälfte von dem, was heute ist. Entscheidend ist die Art und Weise, wie wir leben und wie wir produzieren.
Das heißt, wenn wir jetzt auch mal nach Europa blicken, müssten wir die Kinderzahl reduzieren, um das Klima zu retten? Wir stoßen ja pro Kopf relativ viel aus.
Ja, aber ich würde immer noch sagen, lieber entscheide ich mich für ein Kind als für ein Geländefahrzeug in der Stadt. Also ich glaube, auch hier ist der Lebensstil entscheidend und die Aufforderung, dass wir die Zahl der Menschen in Europa reduzieren müssten, halte ich für abwegig. Mhm.
Klimaschutz entscheidet sich im nächsten Jahrzehnt, sagen viele Wissenschaftler. Das heißt, es geht um andere Dinge.
Ja, es geht darum, dass wir die Energieerzeugung in erster Linie dekarbonisieren. Das heißt also weg von der Emission von CO2, weg von der Kohle. Da hat Deutschland jetzt Schritte unternommen. Das muss in Europa deutlich vorangehen. Das sehen wir auch in Ländern wie Indien, die immer noch sehr stark von Kohle abhängen, die auch noch neue Kohlekraftwerke bauen. Aber auch bei einigen der neuen indischen Kohlekraftwerke sieht man heute, dass die unwirtschaftlich werden, weil man in Indien heute Strom mit Solarenergie billiger erzeugen kann als durch Kohle. Und diesen Weg kann man konsequent vorangehen.
Die hohen Geburtenzahlen in manchen Ländern, vor allem in Afrika, sind ja trotzdem ein Problem für die Ernährung der Menschen zum Beispiel. Was ist der Weg, um von diesen hohen Zahlen runterzukommen?
Ja, die hohen Bevölkerungszahlen, hohen Zuwachsraten sind ja vor allem eine Antwort auf die Armut. Weil die Menschen wenig Perspektive haben, reagieren sie mit mehr Kindern. Das ist ein paradoxes Phänomen, aber ein Phänomen, was man ja sonst in der Natur beobachten kann. Und die Lösung kann nur Zuversicht in die Zukunft sein. Das heißt, Chancen auf gutes Leben, eine sichere Altersversorgung und Jobs. Das trägt dazu bei, dass Frauen sich seltener entscheiden, Kinder zu bekommen. Und damit fange ich ein ganz entscheidendes Phänomen an. Ich habe eben schon genannt, die Bildung von Frauen ist entscheidend. Ihre Rechte sind entscheidend und ihre Stellung in der Gesellschaft. Und dann ändert sich auch was. Und wir sehen das auch in Afrika. Die Wachstumsraten liegen zum Beispiel in Kenia bei der Bevölkerung. Kenia ist ein wirtschaftlich etwas erfolgreicheres Land. Nur noch halb so hoch wie in Ländern der Sahelzone oder Zentralafrikas.
Das Interview mit Adolf Glukeles haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die wachsende Bevölkerung ist in vielen Regionen einer der Gründe dafür, warum Urwälder unter Druck geraten sind, wo es noch welche gibt. Besonders groß ist dieser Druck derzeit in Brasilien, wo Präsident Jair Bolsonaro Schutzbestimmungen für den Regenwald aufgehoben oder aufgeweicht hat. Die Abholzung nimmt deutlich zu. Ivo Maroschik mit den Einzelheiten.
Im brasilianischen Teil des Amazonasbeckens nimmt die Abholzung dramatisch zu. Das Institut für Weltraumforschung hat jetzt die Zahlen für den Monat Juli veröffentlicht. Die von Satelliten erfassten Rodungen haben in nur einem Jahr um 278% zugenommen. Allein im Juli wurden 2250 Quadratkilometer Wald abgeholzt. Es fehlt also nicht mehr viel zur Fläche des Saarlands. Damit bestätigte das Institut Berichte brasilianischer Zeitungen. Die hatten am Wochenende gemeldet, dass die Rodungen sich mehr als verdreifacht hätten. Die Abholzungszahlen des Instituts für Weltraumforschung sind in Brasilien zum Politikum geworden. Präsident Bolsonaro hatte die letzten Daten in Frage gestellt und der Behörde vorgeworfen, sie manipuliere die Daten im Auftrag von Umweltschützern. Erst am Freitag hatte Bolsonaro deswegen den Chef des Instituts gefeuert. Der neue Leiter der Behörde versprach, auch weiterhin regelmäßig Zahlen zur Abholzung zu liefern, aber er werde immer zunächst die Regierung informieren. Seit Präsident Bolsonaro regiert, dringen wesentlich mehr Holzfäller, Goldschürfer und Siedler in bislang unberührte Urwaldgebiete ein. Kontrollen finden kaum noch statt.
Der Amazonas-Urwald in Brasilien wird immer stärker abgeholzt, Ivo Maroschik berichtete. Weltweit verschwindet Wald, was im Kommen ist, das ist die Wüste. Doch es gibt immerhin erfolgreiche Versuche, die Wüste für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Ein Beispiel dafür ist in Ägypten zu finden. Dort gibt es das Projekt Sekem. Seit 40 Jahren werden dort Obst, Gemüse, Heilpflanzen und Baumwolle angebaut, nach biologisch dynamischen Grundsätzen. Jetzt wird das Projekt ausgeweitet. Tina Fuchs war für uns dort.
Wasser braucht man natürlich schon, um die Wüste zu begrünen. Aber ohne Kompost geht es nicht.
Das ist fertiger Kompost. Kompost, das heißt, riecht nach Walderde. Ja, also riecht einfach gut, wie soll man sagen, so kühl. Also riecht nicht unangenehm.
Rafik Kostandi, der Ägypter, der in Kairo die deutsche Schule besuchte, zeigt uns seinen Arbeitsplatz. Sekem. Eine Farm in der ägyptischen Wüste. Dunkelbraune, fein säuberlich angehäufte Erdwälle, einer neben dem anderen, über mehrere hundert Meter, die Grundlage, um die Wüste ergrünen zu lassen, Kompost. Wenn ich den Kompost dann einbringe, merke ich, dass er die Erde dicht und feucht auf dem Sandboden hält und gleichzeitig Pflanzen und Boden mit den notwendigen Mineralien versorgt. Said Zakar ist einer der wichtigsten Ingenieure bei Sekem. Er muss dafür sorgen, dass der Kompost unter der sengenden ägyptischen Sonne die richtige Temperatur hält. 45 Grad sind ideal. Der feuchte Kompost sorgt nicht nur dafür, dass die Pflanzen 20% weniger Wasser brauchen. Er ist im Zentrum des Lebenskreislaufs von Sekem. Aus Nahrung wird Abfall und daraus wieder Nahrung. Hier werden Orangen angebaut, Oliven, Datteln, Sesam, Anis, Kamille, selbst Baumwolle. Sekem beliefert den ägyptischen Markt mit Obst und Gemüse und Bioläden weltweit mit Tees, Heilkräutern, Ölen, seit 40 Jahren. 2000 Menschen arbeiten für die Firma, 400 Bauern aus ganz Ägypten haben sich der Sekem-Idee angeschlossen. In Sekem wird hauptsächlich nach biologisch-dynamischer Methode Landwirtschaft betrieben, ein Wunder in der Wüste. Anders als sonst in Ägypten wird hier kein Abfall verbrannt, kein chemisches Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt, der Boden nicht ausgebeutet, er ist der CO2-Speicher. Die Erfolgsgeschichte ist damit noch nicht zu Ende. Sekem baut gerade 300 Kilometer südlich von Kairo eine neue Farm auf, erklärt Maximilian Abuleish, der die Enkelin des Sekem-Gründers geheiratet hat.
Dieses Wunder in der Wüste und dieses Wunder von Sekem, es hat natürlich auch Modellcharakter für das, was in der Welt global passiert, denn es entstehen überall Wüsten, weil Klimawandel und auch die Art und Weise, wie global oftmals mit Boden umgegangen wird, zur Bodendegradation führt und es gibt Verwüstung global. Das ist also ein starker Trend.
Um die Wüste begrünen zu können, hat Sekem ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Die Hälfte der Finanzierung steht schon. Ökolandbau in der Wüste bringt keine schnellen Gewinne. Aber darum ist es Sekem nie gegangen.
Soweit Tina Fuchs über ein Projekt für Ökolandbau in der ägyptischen Wüste. Was die eigene Gesundheit wert ist, das merkt man erst, wenn man ernsthaft krank wird. Doch vorab kann man eine ganze Menge für die Gesundheit tun. Ambulante Vorsorgekuren sind eine Möglichkeit dazu. Es gibt sie auch auf Kosten der Krankenkasse. Arbeitnehmer müssen dafür allerdings meist einen Teil des Urlaubs in Anspruch nehmen. Ein Ort, der solche Kuren anbietet, ist Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern. Silke Hasselmann über ambulante Kuren und die Frage, wie man sie bekommt.
Guten Tag. Guten Tag. Etwa 40 Männer und Frauen aus dem benachbarten Landkreis sind per Bus Richtung Ostseeküste gereist und lassen sich durch das Moorbad Bad Doberan führen. Das ist als orthopädische Fachklinik auf die Behandlung des Stütz- und Bewegungssystems spezialisiert. Auch das Ludwigsluster-Ehepaar Schumann, eher stark gehbehindert, sie Rheuma, ist dabei.
Um mich über diese Kuren, die hier angeboten werden, zu informieren. Wir haben in der Vergangenheit jährlich privat eine Radonkur absolviert, oder wie soll ich sagen, sind wir in Jachimov, früher Johannesbad in der Tschechei gewesen. Hat uns eigentlich sehr gut getan, aber hätten wir auch gern mal Moor ausprobiert.
Wir haben ausgerechnet, 200 Jahre reichen die Moorvorräte noch, die wir da haben.
Sie erfahren, dass die huminhaltige Torferde für die hier angebotenen Moorbäder und Packungen aus einem nahegelegenen Torfstich kommt. Und sie erkundigen sich nach einer Vorsorgekur. In Bad Doberan seien sie richtig, sagt Chefarzt Dr. Stefan Fick. Denn zumindest als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung dürfen ambulante Vorsorgekuren nur in staatlich anerkannten Heilbädern durchgeführt werden.
Bad Doberan ist ein staatlich anerkanntes Heilbad, das einzige in Mecklenburg-Vorpommern. Und dementsprechend kann Bad Doberan eben Vorsorgekuren im Sinne der Badekur oder Kompaktkur hier anbieten. Voraussetzung dafür ist immer, dass man Naturheilmittel am Orte vorhalten kann. Das ist bei uns hier das Moor in Bad Doberan. Dass man entsprechende heilklimatische Bedingungen erfüllt und dass es eben auch niedergelassene Badeärzte am Ort gibt, die dann die Patienten während dieser Vorsorgemaßnahmen betreuen und die entsprechenden Verordnungen vornehmen.
Doch wie kommt man an eine Vorsorgekur, wenn man sie nicht komplett aus eigener Tasche zahlen möchte? Zunächst muss der Hausarzt bestätigen, dass eine Vorsorgekur sinnvoll ist. Je nach Leistungsumfang stellen die jeweiligen Krankenkassen dann einen Behandlungsschein für eine maximal 3 Wochen dauernde Vorsorgekur aus. Der Versicherte muss sich eine passende Kurklinik suchen und Anreise, Unterkunft und Verpflegung selbst organisieren. Denn nur zu den Anwendungen geht er in die Klinik. Im Moorbad-Klinikum Bad Doberan könne der Versicherte aber gern auch direkt ein Zimmer samt Vollverpflegung buchen. Für ca. 100 Euro pro Tag, sagt Chefarzt Stefan Fick und fasst zusammen.
Er hat dann praktisch den Schein von der Krankenkasse, mit dem er sich beim Badearzt vorstellen kann. Und der Badearzt verordnet dann die notwendigen Maßnahmen zur Prävention und zur Gesunderhaltung. Und die werden dann in einem Kurmittelhaus umgesetzt, was dann in einem solchen Kurort auch vorhanden sein sollte. Insofern erfolgt die Betreuung über den kassenärztlichen Badearzt und die Umsetzung im Kurmittelhaus. Und die Unterbringung organisiert der Patient selber und erhält einen Zuschuss, einen Tageszuschuss von seiner Krankenkasse, um solche Maßnahmen dann wahrzunehmen.
In den unteren Etagen der Bad Doberaner Reha- und Kurklinik geschäftiges Treiben bei Wassergymnastik, Strampeln auf dem Home-Trainer und bei der Ausgabe von Nordic Walking-Stöcken. Wie sich zeigt, handelt es sich fast ausschließlich um Reha-Patienten. Vorsorgegäste kaum. Dabei kann die 64-jährige Margret Senzig aus der Nähe von Schwerin jedem nur empfehlen, eine Vorsorgekur zu beantragen. Bei ihr und ihrem Mann habe es schon mehrmals geklappt.
Diese Anwendungen waren qualitativ und quantitativ doch sehr gut. Das war alles aufeinander abgestimmt. Also wir sind total begeistert. Und lieber jetzt was tun, als dann, wenn es zu spät ist. Und bis 80 möchte ich noch einigermaßen fit sein und alles darüber ist Bonus.
Ein Beitrag von Silke Hasselmann. Mehr zum Thema Kuren bringt morgen ab 10.10 Uhr die Sendung Marktplatz mit Susanne Kuhlmann am Mikrofon.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bier muss keine Massenware sein. Kleine Brauereien liegen im Trend. Wer sich mit Aufmachung oder Geschmack von der Konkurrenz abheben kann, hat einen Vorteil. Noch individueller ist es, das eigene Bier selbst zu brauen. Das ist leichter, als Sie vielleicht denken. Der Verbrauchertipp von Detlef Karg.
Um es gleich vorweg zu sagen, selber einmal 10 Liter Bier herstellen, also den Inhalt eines Kastens, ist einfach. Los geht es mit Malzsirup, den es in Dosen in verschiedenen Varianten zu kaufen gibt. Der Malzsirup wird in einem großen Topf mit Wasser nach Anleitung aufgekocht. Jetzt kommt auch schon der Hopfen dazu. Diesen gibt es meist in Form von Pellets zu kaufen und er verleiht dem künftigen Bier den typischen Geschmack. Die Mischung muss dann auf etwas mehr als Raumtemperatur abkühlen. Erst dann darf die Hefe dazu. Sie wird ebenfalls nach Anleitung mit ein wenig vom lauwarmen Malzwasser gemischt und so zum Leben erweckt. Mit den ersten Brauversuchen können es sich Anfänger leicht machen, wie Christian Herkommer, Betreiber des Online-Portals hobbybrauerversand.de, erläutert.
Ein Komplettkit hat gegenüber Einzelkauf für den Anfänger den Vorteil, dass er einfach abgestimmte Zutaten erhält, um seinen Bierstil nachzubrauen. Wenn das dann funktioniert, wenn er ein bisschen Routine hat, dann kann er natürlich die Zutaten einzeln kaufen und da kann man dann sehr umfangreich variieren.
Die gelöste Hefe wird vorsichtig mit dem gehopften Malzwasser vermischt. Nun siebt man die Mischung ab und zwar in ein Gärgefäß. Diese Gefäße aus Kunststoff gibt es oft in Baumärkten oder ebenfalls im Internet. Obendrauf kommt ein mit Wasser gefüllter Gärverschluss, durch den das entstehende Kohlendioxid entweichen kann. Jetzt beginnt das Spannende, die Gärung setzt ein. Sie ist meist nach 4 bis 5 Tagen abgeschlossen. Dann muss das Bier auf die Flasche. Ideal sind typische Bierflaschen mit Schnappverschluss, die man am besten aus dem Eigenverbrauch sammelt und spült. Die professionelle Bierbranche macht übrigens mit beim Trend zum Selbstbrauen, sagt Holger Eichele, Geschäftsführer des Deutschen Brauerbundes.
Es gibt Brauereien, die zum Beispiel ihre Hefebanken öffnen für Hobbybrauer, sodass sich die Hobbybrauer hier mit diesem ja sehr sensiblen und wertvollen Rohstoff versorgen können. Und es gibt Brauereien zum Beispiel, die auch Hobbybrauer-Festivals oder Wettbewerbe anbieten.
Doch zurück zu unserem ersten Selbstgebrauten in der Hobbyküche daheim. Jedes Gärgefäß hat über dem Boden einen Verschluss mit einem Hahn. So lässt sich jede Flasche sauber abfüllen. Danach reift das Bier in der Flasche etwa 4 Wochen, und zwar im Kühlschrank. Es hält sich dann bis zu einem Jahr. Beim Abfüllen dürfen Hobbybrauer, die ihr Bier ja nicht verkaufen wollen, übrigens zu einem kleinen Trick greifen, der nicht dem deutschen Reinheitsgebot entspricht, sagt Christian Herkommer.
Der Hobbybrauer kann zu Hause mit Zucker in der Nachgärung dafür sorgen, dass sich genügend Kohlensäure in der Flasche bildet, oder mit Malzextrakt. Malzextrakt hat gegenüber Zucker den Vorteil, dass der Geschmack ein bisschen runder wird wie mit Zucker alleine.
Die kleine Extradosis Zucker, vermischt mit etwas Bodensatz aus dem Gärgefäß, gibt man in die bereits gefüllte Flasche. So entsteht noch etwas mehr Kohlendioxid und das sorgt für das richtige Zungengefühl. Denn ein Hobbybier wird ansonsten nicht so prickeln wie ein käufliches Bier.
Der Verbrauchertipp von Detlef Karg. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier folgen gleich die Informationen am Mittag mit Stefan Heinlein. Und darin geht es unter anderem um Rassismus im Fußball.